Episode 175. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, wie ich in 2 Wochen ein Lastenheft erstellen kann und warum das Lastenheft zur Risikoreduzierung im Projekt beiträgt. Dazu habe ich die Episode eingeteilt. Ich möchte einmal über meine 5 Schritte erzählen, die ich immer so durchführe. Ich möchte euch die 3 klaren Regeln erzählen, die ich anwende und wie das Ganze in 2 strukturierte Wochen gepackt wird. Zu Anfang möchte ich noch mal ein bisschen auf was Organisatorisches eingehen. Ich organisiere das Requirements Engineering Camp und wenn du dich mit Menschen treffen willst, um dein Wissen rund ums Anforderungsmanagement zu teilen oder zu erweitern, dann schau doch auf meiner Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE Camp 2022 in Herford. Den Link auf das Requirements Engineering Camp findest du auch in den Shownotes von dieser Episode. Bis zum 30.09. gibt es da noch Tickets zum sogenannten Super Early Bird und das würde mich natürlich freuen, wenn ihr die bucht und dann im Februar nach Herford kommt. Ich versuche immer wieder neue und aktuelle Themen für euch hier in dem Zukunftsarchitekten zu erstellen. Und dazu habe ich ein Episodenvoting eingerichtet. Und das findet ihr auf der Webseite des Zukunftsarchitekten. Und da kannst du deine Stimme abgeben für Themen, die dich interessieren oder sogar neue Themen vorschlagen. Ich werde dir dann mein Wissen weitergeben oder das Ganze mit Interviewpartnern ausstatten, die als Spezialisten dann wirklich gezielte Antworten auf eure Fragen geben könnt. Auch hier den Link findest du in den Shownotes dieser Episode, sodass du dich da ganz einfach durchklicken kannst. Kommen wir aber nun zu dem Thema von heute. Ein Lastenheft in 2 Wochen. Geht das überhaupt? Wozu brauche ich das überhaupt? Das möchte ich heute ein bisschen beleuchten. Ja, und das Problem, was wir oftmals haben, ist, dass die Projekte aus dem Ruder laufen, weil Anforderungen zu Anfang nicht ganz klar definiert worden sind. Ja, dann fängt ein Projekt an, es wird irgendwas entwickelt, weil man ja ungefähr weiß, was der Kunde haben will. Und dann am Ende stellt man fest, dass es gar nicht das geworden ist, was der Kunde sich gewünscht hat. Weil die ein oder andere Funktionalität nicht so umgesetzt worden ist, wie er es zu Anfang ja vielleicht auch gar nicht gesagt hat. Ja, das ist halt gar nicht klar aufgenommen worden, was denn da der Kunde überhaupt haben möchte. Oder während der Laufzeit hat er sich irgendwas Neues ausgedacht und gesagt, ich möchte das ganz gerne ein bisschen anders haben und hat das dann in die Entwicklung geschmissen. Oder vielleicht ist es noch gar nicht mal in der Entwicklung angekommen, sondern es ist irgendwo auf dem Weg vom Vertrieb, Marketing, Produktmanagement irgendwo hängen geblieben, sodass es gar nicht angekommen ist. Und wir halt erst spät davon erfahren, dass sich da irgendwo was geändert hat. Das heißt also, das Projekt ist nicht mehr wirklich steuerbar, weil ich gar nicht genau weiß, auf welches Ziel arbeite ich denn jetzt hin. Dann schlägt uns auch immer gerne dann das ganze Projekt um die Ohren, wenn festgestellt wird, dass der geplante Markteintritt für dieses Produkt in Gefahr gerät. Das heißt also, die sogenannte Time to Market wird nicht eingehalten. Woran könnte das liegen? Das liegt daran, Teams wissen manchmal nicht exakt um ihre Aufgaben Bescheid. Also mit den Teams meine ich jetzt die Entwicklungsteams, wenn man das auf irgendwelche Fachteams aufteilen muss, sind nicht exakt die Aufgaben zurecht beschrieben worden, was welches Team machen soll. So, und dann macht das eine Team vielleicht ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig. Wenn beide zu wenig machen, dann fehlt natürlich irgendwo was und es muss nachentwickelt werden. Wenn beide zu viel machen, haben wir auch irgendwo mehr Zeit investiert, als es unbedingt nötig war. Auch dann geht das Projekt nach hinten los. Und ja, dann ist es gar nicht das, was unser Marketing, was unser Produktmanagement gerne hätte, sondern wir kommen einen Monat, zwei Monate, je nachdem, wie groß euer Projekt, euer System ist, vielleicht auch schon mal drei Monate zu spät auf dem Markt. Was natürlich, wenn ich innovativ unterwegs bin, ein echter Killer sein kann. Ja, und das dritte Problemchen, was ich dann festgestellt habe, was ich sehe, die Integration und Systemtests laufen schief. Was ist da passiert? Die Architektur ist nicht erstellt worden, es sind keine Allokationen von den Anforderungen durchgeführt worden. Das heißt also, ich weiß gar nicht, was diese Systemelemente alles können sollen oder können müssten. Und ich stelle es erst fest, wenn ich in die Integration gehe und mein Systemtest dann fehlschlägt. Und was bedeutet das am Ende des Tages? Ich muss den ganzen Kram nochmal in die Entwicklung geben und ich muss es nochmal bearbeiten lassen und ich muss es natürlich nachher auch nochmal testen, weil ich muss ja ein Testprotokoll nachweisen. Ich möchte ja auch ganz gerne sicher gehen, dass dieses Produkt, wie es da jetzt an den Markt kommen soll, auch das macht, was es tut und vor allem, dass es natürlich auch den gesetzlichen Vorgaben entspricht und mir nicht irgendwo ein Gesetzgeber dann da über den Weg läuft und sagt, so kriegst du das hier mal nicht an den Markt. Also das muss ich alles sicherstellen und wenn ich das nicht kann, muss das Ganze wieder in den Test rein. Das heißt also, ich sollte mir von vornherein überlegen, was soll das Produkt können und welches von meinen Teilsystemen soll die jeweiligen Anforderungen erfüllen. So, und um diese Probleme in den Griff zu kriegen, habe ich gesagt, da brauchen wir eine strukturierte Vorgehensweise. Und zwar habe ich das dann in 5 Schritte eingeteilt. Die kann ich jetzt einmal vorher nennen, damit ihr so ein bisschen wisst, wo es hingeht. Und dann erkläre ich die nochmal ein bisschen. Also es ist der erste Schritt erfassen, zweiter Schritt sortieren, der dritte Schritt wäre dann Füllen des Lastenheftes, es wird überprüft und nachher gibt das Team beziehungsweise aufgrund von dem Protokoll wird das Ganze freigegeben. Also der erste Schritt, erfassen. Was verstehe ich darunter? Es geht darum, die Anforderungen zu sammeln, alles zusammentragen, was möchte der Kunde haben, was ist sein Nutzen, um mir auch einen Überblick zu verschaffen. Ja, wer hat alles damit zu tun, wer soll dieses Produkt bedienen, an welche Schnittstellen soll es angedockt werden. Also ich fange an, diese ganzen Sachen zu sammeln, an die Tafel zu bringen am besten, weil dann kann man es wunderbar visualisieren und darzustellen, was zählt alles dazu. Und dann kann man sich auch gemeinsam da vorstellen und sagen, ja, hier, da haben wir schon alles, aber hier an der Seite, da fehlt mir das noch, die Schnittstelle X oder Schnittstelle Y. Oder was ist denn mit mit der Komponente, die wir da damals mal entwickelt haben, ist sie denn da gar nicht mehr dabei? Ach ja, doch, die wollten wir ja wiederverwenden. So, und alles das tun wir dann auf diese Tafel bringen, um zu sehen, was gehört alles dazu? Wie sieht das System aus? Also wir haben dann eine wirklich tolle Darstellung, visualisiertes Systemverständnis und mit dem Input kann man dann in die nächste Phase gehen, in den nächsten Schritt einsteigen. Was wir am Ende des ersten Schrittes aber noch machen müssen, ist einmal sich hinsetzen und die Dokumente suchen. Also alte Dokumente, die notwendig sind, um dort Input zu finden für die nächsten Schritte, vor allem den Schritt 2 und 3. Die findet man üblicherweise auf irgendwelchen Netzwerklaufwerken. Vielleicht findet man die auch irgendwo im Internet, weil man dann mal nach Normen googelt, die notwendig sind, um dieses Produkt dann zulassen zu können. Vielleicht findet man die aber auch auf der eigenen Webseite, wenn man irgendwie technische Beschreibungen, Handbücher, Datenblätter von den bestehenden Produkten nochmal runterlädt. Natürlich gibt es die vielleicht auch in irgendeinem Entwicklungsordner. Aber das sind alles so Quellen, wo man dann nachgucken kann, um diese Informationen zu finden. So, und mit diesen Informationen geht es dann in den zweiten Schritt rein. Der zweite Schritt beinhaltet das Sichten der Ergebnisse, das Strukturieren der Inhalte und das Festlegen eines roten Fadens in dem Dokument. Ziel sollte es nämlich sein, ein gut lesbares Dokument zu erzeugen, welches dann nachher auch gelesen werden kann oder gelesen wird. Oftmals sind ja die Dokumente, lass ein Heft, ich habe keine Lust, da jetzt irgendwas zu lesen, möchte lieber hier entwickeln. Nein, das Ziel sollte sein, hier ein gutes Dokument zu erhalten, wo auch wirklich Informationen rausgenommen werden können, um die Entwicklung dann auch entsprechend vorantreiben zu können. Also geht es daher, die Ergebnisse, die wir an die Tafel gebracht haben, nochmal zu sichten, da vielleicht ein Template zu nutzen, wo ich dann diese Ergebnisse reinstecken kann und dann die Inhalte schon mal so vorzubereiten, dass ich da oder die Strukturen so vorzubereiten, dass ich die Inhalte dann da wunderbar reinbringen kann. Und dann kommen wir damit auch nämlich schon zum dritten Schritt, dem Füllen. Die Anforderungen, die wir ja jetzt alle schon mal auf der Tafel visualisiert haben, die in irgendwelchen Dokumenten stecken, müssen jetzt ausformuliert werden in gescheite Anforderungstexte, in Anforderungssätze gebracht werden und diese müssen in diese entsprechenden Kapitel eingepflegt werden. Dabei ist dann auch darauf zu achten, dass Lücken geschlossen werden. Das heißt also, wenn ich irgendwo in den Kapiteln merke, da finde ich gar keinen Satz für, da ich das dann entsprechend vermerke und das dann mit den Kollegen aus dem Produktmanagement, aus der Entwicklung, also wer mir da entsprechend weiterhelfen kann, versuche, diese Lücken zu schließen. Was auch passieren muss in dieser Phase ist, dass ich Inkonsistenzen finde und die entsprechend auflöse. Das heißt also, wo sich Anforderungen widersprechen, wo sie orthogonal zueinander stehen oder vielleicht sogar 180 Grad zueinander da sind, dass man diese sieht, herausarbeitet und sich überlegt, was kann davon bleiben und was muss weg. Auch doppelte Inhalte. Muss ja nicht alles zweimal entwickelt werden, denn zweimal beschrieben werden, weil wenn ich es zweimal beschreibe, muss ich zweimal lesen, wird es eventuell auch zweimal implementiert. Da ist ja dann auch wieder Zeitverschwendung und das muss gefunden werden, diese doppelten Inhalte halt entfernen, sodass ich als Ergebnis dann ein fachlich und auch dokumentationstechnisch korrektes Lastenheft habe. Und hier ist das eigentliche Handwerk des Requirements Engineers gefragt. Also ich muss sauber, ordentlich arbeiten, dass ich das Dokument dann auch wirklich gut strukturiert habe und die Anforderungen da wirklich konsistent zueinander sind und auch entsprechend testbar sind. Wenn ich das aufbereitet habe, dann geht es in den vierten Schritt, prüfen. Hier werde ich jetzt hergehen und das Lastenheft, was ich dann erzeugt habe, das ist ja schon mal ein Zwischenstand, den man auch entsprechend lesen kann, den Fachexperten zu einer Überprüfung zukommen lasse. Also ich erstelle dann eine Version, Lastenheft 0.5 zum Beispiel, und die werde ich dann rausgeben und mit der Bitte, guckt euch doch mal das Kapitel 5 an. Das habe ich jetzt schon soweit beschrieben und gebt mir doch da mal das Feedback von euch, ob das soweit richtig beschrieben worden ist. Denn ich muss ja hier diese Ergebnisse jetzt schon mal reflektieren lassen, um, falls ich da jetzt noch irgendwelche Beschreibungen nicht korrekt dargelegt habe, dass das offengelegt wird und ich diese Fragen oder diese Punkte dann entsprechend klären kann. Diese wird dann auch kontinuierlich, sobald ich diese Feedbacks bekommen habe, eingearbeitet, sodass da nicht zu viel Zeit ins Land geht und das Ganze ja kontinuierlich verbessert wird, zeitnah eingearbeitet wird, sodass die Qualität auch wirklich ansteigt und wächst, weil, ich hatte es ja gesagt, das Ganze ziehe ich auf 2 Wochen zusammen. Warum gebe ich das zurück und lasse das überprüfen? Ich bin nicht der Experte für die Inhalte. Ich bin der Experte für die Methodik, also für das Erstellen des Lastenheftes. Ihr seid die Experten für euer Produkt. Ihr könnt das viel besser beurteilen als ich. Die Formulierung, wie die Anforderungen da reinkommen und vielleicht das Schreiben von den Dokumenten, das ist auch nicht jedermanns Sache und dafür bin ich halt da und mache das für euch. Aber die Fachlichkeit ist von den entsprechenden Fachexperten zu prüfen. Ja, und am Ende des Tages muss dieses Lastenheft natürlich auch freigegeben werden und das machen wir mit einem finalen Stand. Und dann wird ein großes gemeinsames Review durchgeführt, wo nochmal alle zusammenkommen. Jeder kennt ja nun mal schon das Lastenheft, hat das schon mal gelesen und hat die Informationen bekommen, die ich da rein gesteckt habe und die ich da zusammengeschrieben habe. Was jetzt noch passiert ist, wenn irgendwo im großen Stile da vielleicht noch Probleme sind oder da fehlt vielleicht dann vielleicht noch ein Kapitel, was wir im Vorfeld alle gar nicht dran gedacht haben, dann wird das jetzt hier nochmal markiert und es gibt noch die Möglichkeit, dort eine Nachbesserung zu machen zu diesem finalen Stand. Vielleicht sagen wir auch, das ist ein präfinaler Stand, weil erst nach diesem Review und der Einarbeitung der Findings aus dem Protokoll gibt es dann diesen absoluten finalen Stand, der dann auch freigegeben ist. Sagen wir es mal so, also es gibt einen präfinalen Stand und einen finalen Stand. Ich bezeichne den meistens dann als 1.0. Man kann natürlich, wenn man schon Lastenhefte hat, kann man die Nummern auch anders vergeben. Dann hat man irgendwann eine 2.0 oder eine 3.0. Das gucken wir dann oder das guckt man dann situationsabhängig an. Das waren die 5 Schritte, die ich durchführe, um zu einem Lastenheft zu kommen. Um dahin zu kommen, um diese Schritte auch durchführen zu können, habe ich 3 klare Spielregeln aufgestellt. Und das ist die wichtigste Grundlage für die Erstellung der agilen Lastenhefte, wie ich es genannt habe. Und zwar ist es einmal prozessorientiert, diese Regel, die Uhr tickt, egal was passiert. Also ich springe nicht zwischen diesen Schritten, die ich eben erklärt habe, hin und her. Wenn, dann könnten wir überlegen, eine 2. Revision des Lastenheftes anzugehen. Aber meine Prozessschritte bauen aufeinander auf. Und wenn ich da jetzt zurückspringen würde, dann hätte ich ja getane Arbeit ganz oder teilweise quasi vernichtet, weil ich ja wieder zurückspringe und diese ganze Geschichte nochmal mache. Ne? Also die ganze Füllenarbeit müsste ich ja dann nochmal überarbeiten, nochmal durchgehen. Und das würde aber den ganzen Prozess durcheinander bringen, sodass die Planung, da komme ich ja gleich noch zu, auf die 2 Wochen, die Planung total durcheinander bringt. Mitarbeit bei der Erstellung des Lastenheftes. Wer nicht da ist, stimmt zu. Das ist eine ganz klare Regel, die ich schon beim Kickoff zur Anwendung bringe. Wer beim Kickoff-Meeting, also da, wo wir den System Footprint, diese große visuelle Darstellung des Systems erstellen, wer da nicht dabei ist, der stimmt zu. Ich lasse es nicht zu, wenn jemand dann zum Schluss ins Freigabemeeting kommt und sagt, ja, aber das und das und das, das gefällt mir nicht und das können wir so nicht machen. Ja, da werde ich, oder da verfolge ich diese Regel, wer nicht da ist, stimmt zu. Wer also beim Kickoff-Meeting nicht da war, der kann nicht nachher kommen und sagen, das wollen wir so nicht, das können wir so nicht. Dann hätte er gleich beim Kickoff-Meeting dabei sein sollen und seine Anmerkungen dort abgeben können. Was nicht bedeutet, dass wir diese Wünsche nicht aufnehmen. Also wir können das natürlich aufschreiben, wir können das für eine 2. Version des Lastenheftes dann hinterlegen, aber nicht mehr für diese Version. Ja, und die 3. Regel ist, betrifft den Austausch. Den Austausch zwischen mir, der ich das Lastenheft erstelle, und den Fachexperten Produktmanagement, Marketing, Entwicklung. Da gibt es die Regel, keine Rückmeldung ist Zustimmung. Denn ich hatte es ja gesagt, der vierte Schritt, das Prüfen, da gebe ich vor allem in diesem Schritt, gebe ich die Lastenhefte oder das Lastenheft mit den einzelnen Kapitelangaben an die Fachexperten und frage nach, ob das denn jetzt fachlich soweit richtig beschrieben worden ist. Und sage auch, bitte gebt mir Rückmeldung innerhalb von 2 oder 3 Stunden, denn ich möchte das Ganze ja kontinuierlich einarbeiten und auch relativ schnell fertig werden damit. Und wenn von dort nichts zurückkommt, dann bedeutet das, die stimmen mir zu. Die stimmen diesem Inhalt des Dokumentes zu. Ich mache da einen Haken dran und dann geht es weiter zum nächsten Kapitel, welches ich dann füllen werde. Kommen wir nun zum Zeitraum, in dem ich das Ganze abwickeln möchte oder abwickeln werde. Und zwar habe ich mir gesagt, ich brauche das innerhalb von 2 Wochen. Geht das überhaupt in 2 Wochen? Und dann habe ich mir halt überlegt, wie können wir da hinkommen und wie kann ich da hinkommen, dieses Lastenheft innerhalb von 2 Wochen zu erstellen. Und die Struktur ist einfach so, dass ich am ersten Tag mit dem Team dann einen Workshop mache, wo diese ganzen Anforderungen erfasst werden, wo am Ende des Tages auch nochmal geguckt wird, haben wir noch irgendwo alte Dokumente rumliegen, die wir brauchen, um ein Lastenheft zu erstellen, um dieses Lastenheft zu füllen. Und dann geht es an den Tagen 2 und 3 los mit der Strukturierung, also Sichten der ganzen Anforderungen, Aufbau der Struktur. Und an den Tagen 4 und 5 werde ich dann die Anforderungen schreiben, also ausformulieren, ins Dokument packen und dort dann am Freitag die ersten Aufforderungen zu einem kleinen Review verschicken, sodass da schon mal die Kollegen dann anfangen können, die Prüfung zu starten. Hauptsächlich sind die Prüfungen dann für die Tage 6, 7 und 8 geplant. Da geht es dann daran, dass ich die Rückmeldung bekomme, vielleicht nochmal ein überarbeitetes Kapitel rausschicke, in kurzen Iterationen halt vorgehe und dieses ganze Lastenheft so prüfen lasse, dass fachlich zumindest die ganzen Themen schon mal raus sind, also die ganzen Fehlerchen, die sich da hätten einschleichen können, dass die schon mal raus sind und wir mit einem guten Gewissen dann am Tag 9 in das große gemeinsame Review gehen können. Wie gesagt, es können immer noch dicke Batzen drin sein, die jetzt übergreifend zwischen den Kapiteln vielleicht noch nicht komplett betrachtet worden sind. Weil bei der Prüfung, bei den Peer-Reviews, die ich dann habe durchführen lassen, da geht es halt darum, guck mal in das Kapitel X rein oder guck mal in das Kapitel Y rein. Natürlich, wenn dort Punkte auffallen, die nicht stimmig sind, also zwischen Kapitel 5.1 und irgendeinem anderen Kapitel, irgendeinem anderen Unterkapitel, dann kriege ich das natürlich dann auch schon mitgeteilt, aber das ist da vielleicht noch nicht unbedingt der Fokus. Da geht es erstmal darum, guckt in dieses Kapitel rein, guckt in jenes Kapitel rein. Also immer kleine, abgeschlossene Einheiten versuche ich zu bilden, dass das auch nicht in ein ewig langes Review, was dann die Kollegen immer machen müssen, ausartet, sondern dass sie das zwischen 2 Hauptaufgaben, die sie im Unternehmen gerade aktuell bearbeiten, dass sie das dann nochmal erledigen können. Am Freitag geht es dann, am Tag 9 geht es dann in das große Review, das große Freigabe-Review. Da gehen wir das gesamte Dokument nochmal durch und da sollten dann halt, falls es immer noch da drin sind, die dicken Klopper, die dicken Punkte gefunden werden und benannt werden. Die kommen ins Protokoll. Die werden dann am Tag 10 entsprechend noch behoben. Und so, dass es dann mittags am Tag 10, frühen Nachmittag, dann eine freigegebene Version geben kann von diesem Lastenheft. So, und in diesen 2 Wochen wird komplett fokussiert an diesem einen Lastenheft gearbeitet. Nicht noch ein zweites Lastenheft, nein, nur dieses eine Lastenheft werde ich bearbeiten. Und die Bitte ist halt auch dann entsprechend an die Kollegen, wenn ich Rückfragen habe, dass die auch entsprechend bearbeitet werden. Ich hatte ja die Regel eben genannt, keine Rückmeldung ist Zustimmung. Schön ist es natürlich, wenn man dann auch eine Rückmeldung kriegt, auch wenn da nur drinnen steht, ja, ist alles in Ordnung, ist auch tutti, aber diese Rückmeldung wäre halt schön und dann kriegt man die ganze Sache in diesen 2 Wochen auch durch. Die Freigabe ganz zum Schluss ist halt dann möglich oder dadurch möglich, dass wir ein Protokoll geführt haben, dass wir am Tag 9 auch alle zusammengesessen haben, die daran beteiligt waren und dieses Dokument oder diese Findings dann entsprechend auch dokumentiert haben. Und da hatte jeder die Möglichkeit, dann dabei zu sein, seine Punkte anzumerken, sodass sie ins Protokoll kommen. Wenn er es nicht gemacht hat, haben wir zugestimmt. Und damit muss man auch davon ausgehen, dass man dann eine Freigabe bekommt. Ja? Und deswegen sagen wir, dann ist die ganze Sache freigegeben. Ja, warum erstellen wir so ein Lastenheft? Das große Ziel bei einem Lastenheft oder durch ein Lastenheft ist die Risikoreduzierung im Projekt durch eine frühzeitige Definition des Umfangs. Also was wir jetzt gemacht haben mit dem Lastenheft, wir haben den gesamten Umfang des Projektes, des Produktes, des Systems haben wir umrissen, wir haben es spezifiziert, wir haben es beschrieben, wir haben die Schnittstellen beschrieben, wir haben Use Cases beschrieben und so weiter, wie wir es anwenden wollen und damit haben wir schon mal einen riesigen Schritt getan in Richtung Risikoreduzierung, weil wir wissen jetzt exakt und dokumentiert schwarz auf weiß, was das Produkt können soll. Und damit kann man viel besser in eine Entwicklung gehen, als wie wenn da nur irgendwie 3, 4, 5 PowerPoints da sind, wo dann irgendwelche Textphrasen rauskopiert worden sind. Und dann heißt es ja, das ist unser Lastenheft. Ein weiteres Ziel ist, dass wir jetzt mit dem Lastenheft und einer folgenden Pflichtenheft und einer Architektur dann eine ganz klare Aufgabenzuteilung an die Fachteams machen können. Also das, was vorher vielleicht nicht möglich war, den Fachteams Hardwareentwicklung, Mechanikentwicklung, Elektronik, Optik, Softwareentwicklung, dass man denen die Aufgaben ganz klar zuweisen kann, zuordnen kann, das war vorher nicht unbedingt möglich. Das kriegen wir jetzt hin, indem wir wirklich mit dem Pflichtenheft auf die Lasten verweisen können, mit der Systemarchitektur auf die Systemanforderungen dann auch entsprechend diesen Subsystemen zuweisen können. Und damit haben wir dann eine absolut klare Zuweisung dieser Aufgaben zu Fachteams. Und da kann ich jetzt auch das nächste Ziel mit befüttern, nämlich die Fortschrittskontrolle. Wie kann ich jetzt da den Fortschritt kontrollieren? Da bietet sich an, eine Release-Bildung zu machen. Das heißt also, in der Software habe ich dann Release-Stand 1, 2, 3. Bei Automobilzulieferern habe ich irgendwelche Musterstände A, B, C, manchmal sogar noch D. Und da habe ich dann die Möglichkeit, die Anforderungen zuzuweisen, also in diese Releases zu stecken. Und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt in den nächsten 3 Monaten muss ich an diesen Anforderungen arbeiten. Weitere Anforderungen kommen dann später. Und was sich dann auch natürlich ergibt, nach 3 Monaten kann ich reingucken. Ich weiß, für dieses erste Release hat es eine Anzahl X an Anforderungen gegeben. Davon sind etwas weniger umgesetzt worden. Damit kann ich sagen, ich habe hier einen Erfolg von 80-90% oder einen Fortschritt von 80-90% erreicht. Und das kann ich dann auch entsprechend kommunizieren. Natürlich, jetzt habe ich ein bisschen weniger gewählt, natürlich geht es auch, dass man etwas mehr macht und dann nimmt man vielleicht schon mal das ein oder andere Feature von dem nächsten Release mit rein. Zumindest kann man da schon anfangen zu arbeiten dran. Es muss ja noch nicht fertig sein. Zusammenfassend zu der heutigen Episode, hier nochmal meine 3 Tipps. Nimm dir die Zeit, um Anforderungen zu finden. Es rentiert sich definitiv hinten raus beim Projekt, bei der Projektlaufzeit, dass man sich zu Anfang vielleicht diese 2 Wochen genommen hat und sich konzentriert hingesetzt hat und seine Anforderungen für dieses Projekt, für dieses System erhoben hat und dokumentiert hat. gehe strukturiert vor. Ich habe dir hier meine Struktur erklärt, anhand der ich entlang gehe und halte die Regeln ein, die ich aufgestellt habe oder die du dir aufstellen möchtest. Das hilft dir auch ungemein weiter, um diese 2 Wochen dann einzuhalten. Ja, hat dir die Episode wertvollen Input geliefert? Dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Teil sie, like sie, empfehle sie deinen Arbeitskollegen oder Freunden weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es eine Bewertung gibt bei iTunes oder bei welchem System auch immer du das abonniert hast. Und wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch auch gerne die anderen Podcasts, die du hörst. Wir Podcaster erfreuen uns nämlich über jegliches Feedback unserer Hörer. Dir hat die Episode gefallen? Dann abonniere doch den kompletten Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Du möchtest dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch doch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladungen direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.